allen. Amen. In einem Gespräch für eine Beisetzung erzählten mir die Kinder, die sind dann schon erwachsen, dass sie oft ihre Mutter im Haus beten hörten, wenn sie so in der oberen Etage laut gebetet hat. Das blieb nicht verborgen, das haben sie wahrgenommen. Diese Frage steht ja grundsätzlich im Raum: Was nehmen andere von unserem Christsein am ehesten wahr? Was wissen sie am ehesten von uns? Die gehen in die Kirche, die beten, die müssen beichten, die müssen auf den Papst hören, die dürfen nicht betrügen, die müssen immer lieb sein und die müssen etwas geben, wenn man sie darum bittet. Eine Spende für Tiere, ein Schlafplatz für Radfahrer und ein Geldschein für den Bedürftigen. Das sind so verschiedene Vorstellungen und Klischees, die man so hat von den Christen. Da gibt es bestimmt noch viel mehr. Einiges hat richtige Tendenzen, anderes ist nicht ganz so okay. Gut, unser Glaube spielt sich nun nicht mal nur in einer geschlossenen Veranstaltung ab, sondern wir verbringen viel mehr Zeit einfach so außerhalb unserer Gebets- und außerhalb unserer Kirchenräume. So wird Christsein wahrgenommen, wie auch das Volk in Jerusalem sehr schnell die ersten Christen wahrgenommen hat. Wir lesen Apostelgeschichte 2 und Kapitel 2 und Kapitel 5. Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und das Volk hielt viel von ihnen. Das heißt, man hat sie wahrgenommen. Das Volk hat sie wahrgenommen. So vergleicht uns Jesus auch nicht mit Stabheuschrecken oder mit Nachtfaltern. Stabheuschrecken haben Sie vielleicht noch nie gesehen, weil die so gut versteckt sind, die in ihrer Umgebung kaum zu sehen sind, sondern mit einem Licht auf einem Berg, das leuchtet mitten in eine dunkle Welt hinein. Und auch wenn der Fisch unser Symbol ist, vergleicht er uns auch nicht mit einem Steinfisch, den du auf dem Boden eines Sees überhaupt nicht siehst, weil er so gut getarnt ist, sondern wir sollten sichtbar sein. Und da geht es auch nicht nur um leuchtende Aufkleber oder vielleicht leuchtende, beleuchtete Schaukästen oder vielleicht auf Hochglanz gedruckte Faltblätter, Infoblätter. Das ist nicht verkehrt, es geht um uns selbst. Es geht um unser Leben, dass wir ein Licht sind und dass wir gesehen werden damit. Leider kommt dabei manche verkorkste Meinung auch über das Christsein, weil wir auch manchmal etwas verkorkst leuchten, etwas verbogen, so wie es eigentlich nicht sein sollte. So entsteht die Frage: Was sollte man eigentlich von uns wahrnehmen? Dass wir beten, klar, dass wir die Bibel wichtig finden, dass wir Jesus ernst nehmen, dass wir ehrlich sind. Und hier könnte nun einiges aufgezählt werden, wo man meint, ja, das sollten wir wirklich andere wahrnehmen von uns. In dem Bibelabschnitt für die heutige Predigt wird auch eine Sache erwähnt, dass sie wahrgenommen wird. Ich lese uns aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 5 bis 7. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir sind beim weiteren Abschnitt aus dem Philipperbrief. In den Versen davor, in den Versen Kapitel 4, 1 bis 3 bis 4 geht es um die Einheit. Das war schon im Kapitel 1 und 2, wo wir darüber gesprochen hatten. Und nun geht es um die Verse 5 bis 7, um unser Zeugnis in dieser Welt, und zwar ein Zeugnis von unserer Güte. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Das Wort, was hier mit Güte übersetzt, so in einer Luther-Übersetzung steht, kommt in dem Fall nicht einfach mit Gutsein gleich, sondern es wird immer wieder unterschiedlich auch übersetzt. Zum Beispiel die Elberfelder übersetzt es mit eure Milde sei kund oder Hoffnung für alle eure Güte und Freundlichkeit sei kund oder in einer Mengeübersetzung und Schlachterübersetzung Sanftmut in der Scofield-Bibel Nachgiebigkeit. Das alles passt zu diesem Wort, was Paulus hier so erwähnt im Griechischen, doch interessanterweise die unrevidierte Übersetzung von Martin Luther, die wir doch eventuell manchmal hier noch in den Stuhlreihen haben, trifft es eigentlich am ehesten. Da heißt es nämlich, da hat es mal Luther so übersetzt, eure Lindigkeit. Eure Lindigkeit sei kund allen Menschen. Das hat man ausgetauscht, weil das Wort Lindigkeit so heutzutage kaum noch verwendet wird, obwohl wir kennen das Wort schon noch, zum Beispiel aus der Medizin, dass etwas gelindert wird. Ein Schmerz wird gelindert oder wird abgeschwächt. In dem Sinn bedeutet dieses griechische Wort, was Paulus hier verwendet, dass jemand eine Strafe lindert, abschwächt, abmildert. Dass jemand in seinen Ansprüchen nachgibt, verzichtet. Dass er rücksichtsvoll und nachsichtig ist. Wie kann so etwas aussehen? Wie ist das gemeint? Und da finden wir bei Jesus selbst solche Situationen. Da wird die Ehebrecherin zu Jesus gebracht und er soll sie jetzt verurteilen. Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und zu ihr sagt er, ich verdamme dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Natürlich war dieser Ehebruch Sünde. Doch mildernd zur Strafe kam, dass die Kläger auch Sünder waren und Sünder sind. Als die Jünger bei den Samaritanern kein Nachtquartier fanden, als sie durchgezogen waren auf dem Weg nach Jerusalem, sie fanden es deshalb auch nicht, weil sie nach Jerusalem zum Tempel gingen und nicht in Samarien auf den Tempel etwas opfern wollten. Das war eine schwierige Situation damals. Da hatten zwei Jünger Jesus gefragt und gesagt, sollen wir jetzt, Johannes und Andreas, die Donnersöhne, wie sie genannt werden, sollen wir jetzt Feuer vom Himmel fallen lassen für diese Städte, die uns kein Quartier geben? Natürlich waren sie gastlos und sie waren herzlos und unbiblisch, doch Jesus weist sie zurecht und schickt nicht gleich das Gericht, sondern sagt, nein, das ist jetzt nicht dran. Oder als die kananäische Frau, die Nichtjüdin, die Befreiung ihrer Tochter von den teuflischen Bindungen wollte und Jesus klar sagte, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israels. So war seine Erdenzeit erst einmal bestimmt für das, was er tun sollte. Doch durch den Glauben dieser Frau sagt er dann, Frau, dein Glaube ist so groß, dir geschehe, wie du willst. Eure Lindigkeit, eure Nachgiebigkeit sei für alle sichtbar. Und Jesus war milder, als es eigentlich dran war. Und ich denke, dazu gehört auch Jesu Gebet bei der Kreuzigung, als er um Vergebung bittet für die Soldaten. Sie kreuzigen den Sohn Gottes und trotzdem übergibt er sie nicht gleich dem Gericht, sondern bittet für sie noch einmal um Gnade und um Vergebung. Oder auch dieser, der mitgekreuzigt wurde, die zwei, die mitgekreuzigt wurden, dann mit Jesus, diese Verbrecher, und der eine sagt, wir empfangen doch unsere Strafe für unsere Taten, die wir verdient haben. Und dann sagt er aber noch zu Jesus, dass er doch an ihn denken möge. Und dann sagt Jesus, du wirst mit mir im Paradies sein. Nicht für ihn ist es jetzt gelaufen, das sind seine letzten Stunden, sondern Jesus kann ihm so entgegenkommen. In dem Sinn denke ich auch an Petrus nach der Verleugnung, als Jesus ihm begegnet. Wir hatten davon gehört in einer der letzten Predigten und er bekommt von dem Jesus diesen Auftrag, die Gemeinde zu leiten. Hätte er nicht eine Absage verdient oder irgendeinen Nebenposten? Ja, das kannst du noch machen. Wir würden wahrscheinlich so denken. Und Jesus ist so nachgiebig, er ist so so entgegenkommend. Er ist nicht nachtragend, sondern er sagt dann, weide meine Schafe, sei ein Hirte, sei ein Leiter für meine Schafe. In dem Sinn lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, dass diese Lindigkeit eben zur Art Jesu gehört. Jesus, da ist dieses Wort genauso dabei, diese Lindigkeit, diese Güte von Jesus geschrieben. Und da gibt es noch andere Bibelworte, die von dieser Lindigkeit sprechen. Wenn Jesus sagt, segnet die euch verfluchen, dann ist genau das gemeint. Oder wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, so halt ihm auch die linke hin, die andere. Hier geht es nicht Auge um Auge, sondern nachgiebig zu sein. Im Römerbrief lesen wir, rächt euch nicht selbst, denn die Rache ist mein, spricht Gott der Herr. Diese Lindigkeit gilt für seine Nachfolger, so steht es im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 2. Sie gilt für die Gemeindeleiter, so ist nochmal im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 3 erwähnt. Und sie ist die Weisheit von oben. Wenn du weise sein willst, dann leb mit dieser Lindigkeit, Jakobus 3, Vers 1. Und Jakobusbrief ist ein Brief, der sehr klar und hart ausspricht, wie wir doch eigentlich leben müssten. Und er hat trotzdem das Wort der Lindigkeit, der Nachgiebigkeit. Ich muss zugeben, dass solche Sätze nicht unbedingt gleich unser Geschmack sind. Ich denke, Gottes Reich hat Klarheit und hat Ermahnung und da gibt es Licht und da gibt es Finsternis und da gibt es Gebote und da gibt es Gericht. Und das wäre so schön und so einfach. Wir haben eine Tabelle, eins ist rechts und eins ist links. Aber es gibt Bewegung dazwischen. Das Endurteil wird ein ganz anderes sprechen. Das letzte Wort hat ein ganz anderer. Wir sollten bestimmt sein von dieser Güte, von dieser Lindigkeit, von einer Nachgiebigkeit. Ja, solche Sätze von der Lindigkeit heben das Gericht nicht auf, aber es ist eben nicht unsere Aufgabe, das Gericht. Interessanterweise können auch Ermahnung und Lindigkeit sehr eng miteinander verbunden sein. Im 2. Korintherbrief stehen diese Worte direkt miteinander in einem Satz. Ich ermahne euch bei der Lindigkeit Christi, damit zu leben, Kapitel 10. Hier steht nicht nur die Lindigkeit im Raum, sondern dass es auch Ermahnung gibt. Klar, dass es auch ein zurechtweisendes Wort gibt. Aber hier steht auch nicht nur die Ermahnung im Raum, sondern sie ist eingepackt in diese Lindigkeit, in diese Nachgiebigkeit, Nachsichtigkeit, in diese Geduld, die man mit dem anderen hat. Damit etwas wächst, damit der Schaden langsam weniger wird, damit die Wunde heilen kann, die Sünde immer wieder in unsere Beziehung bringt mit Gott und auch mit unseren Mitmenschen. Es ist nicht nur eine berechnende Gnade, wo man sagt, okay, das und das habe ich jetzt gelebt und so ist das Ganze jetzt auszurechnen, so viel Ewigkeit bekomme ich oder irgend so was Ähnliches, sondern wir sind auf dem Weg und erleben dabei Gnade und hoffen auch auf Gnade und wir leben von der Gnade Jesu. Das Wissen um diese übermäßige Gnade Jesu, um seine Lindigkeit, mit der er immer wieder nachgiebig ist und mit der er diese Welt übrigens noch hält, wo manche sagen, Herr, warum kommst du noch nicht wieder, das Chaos, sagt man übrigens schon lange, hat man schon unter Nero gesagt und hat man auch im Mittelalter gesagt und sagt man auch jetzt, na klar, weil diese Welt so oft unmöglich ist, wie sie regiert wird und was auf dieser Welt passiert und wie der Einzelne auch teilweise lebt. Aber unser Herr hat Gnadenzeit, sagen wir dazu, gibt Gnadenzeit oder vielleicht eben auch in seiner Lindigkeit gibt er Zeit noch. Er verzögert es, damit Menschen noch zu ihm finden, umkehren können. Und so können wir auch dahin finden, immer wieder zu dieser Lindigkeit, zu dieser Gnade, zu der Nachgiebigkeit, weil wir ja selber davon leben und weil er uns selber nicht einfach platt macht, versagt, fertig, kannst nach Hause gehen. Sondern, nein, ich biete dir meine Vergebung an, immer wieder neu. Und es werden hier noch drei andere wichtige Hilfen erwähnt, um mit dieser Güte und mit dieser Lindigkeit und Nachgiebigkeit leben zu können. Hier wird dann noch erwähnt, habt den Mut zurückzustecken, denn der Herr ist nahe. Habt den Mut zurückzustecken, denn der Herr ist nah, der ist bei dir. Heute in der Herrnhuter Losung konnte man lesen, mitten in der Wüste hat es Jakob nicht erwartet, doch du bist doch auch hier. Oder die Emmaus Jünger, wie es heute in der Losung zu lesen war, wir haben gar nicht gemerkt, dass er da war. Ja, der Herr ist nahe. Er ist einmal nahe, dass er örtlich sozusagen in meiner Nähe ist, aber er ist auch nahe im Wiederkommen. Hab Mut zurückzustecken, denn der Herr ist nah, so steht es hier im Vers 5, der Herr ist nah. Habt keine Angst zurückzustecken, denn er selbst ist doch bei uns und neben uns. Hab Mut zurückzustecken, denn in allen Dingen könnt ihr bitten, beten, flehen und danken. Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Eure Sorgen könnt ihr in Gottes Hand legen. Habt Mut zurückzustecken, denn die stärksten Hände sorgen doch für dich. Dann kannst du ruhig zurückstecken. Habt Mut zurückzustecken, denn Gottes Friede bewahre eure Herzen und fülle eure Herzen aus, wie es dann im Vers 7 noch heißt, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ein Friede, der höher ist, als wir mit unserem Verstand verstehen und den wir auch planen können. Wir können so nicht planen und wir verstehen deshalb Gott auch so manches Mal nicht, weil unser Verstand nicht an seinen Verstand heranreicht, an seine Weisheit. Aber wir brauchen keine Unruhe zu haben, dass wir zu kurz kommen. Denn er in seinem Frieden fülle unser Herz aus, dass wir zur Ruhe kommen. Hab Mut, zur Ruhe zu kommen und hab keine Angst, dass du zu kurz kommst. Wir wollen uns helfen, in dieser Gewissheit zu leben. Eure Güte, eure Lindigkeit, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne, euer Denken in Christus Jesus. Dann wird eine Gemeinde eine Lindigkeit auch ausstrahlen, eine Offenheit, nicht eng sein, nicht gesetzlich sein, nicht ausschließen. Dann wird eine Gemeinde eine Ausstrahlung haben, wie sie Jesus entspricht, und sie wird eine Gemeinde zur Ehre Jesus sein und sie wird eine Gemeinde sein, die ein Segen sein kann. Dort, wo sie lebt, in ihrer Umgebung, in ihrem Ort, wo sie Gemeinde ist. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als unser Verstand erfassen kann, bewahre unser Herzen und Sinn in Jesus Christus. Thank you. miteinander.